Weil mich viele angesprochen haben, ich habe eine Mail geschrieben an alle, die draußen am Verteiler, auf der Rundbriefliste stehen. Und ganz viele haben mich angesprochen und gesagt, 1.000 Euro, das ist ja ganz schön viel, was du da im Monat brauchst. Wie kommt denn das zustande? Und dann habe ich das erklärt und dann, das ist ganz interessant, das musst du aber mal allen sagen, weil das weiß keiner. Okay, deswegen mache ich das jetzt. Ich bin beim DEMET angestellt und das ist ein deutscher Arbeitsvertrag. Und da muss Mindestlohn gezahlt werden. Das macht es DEMET nicht, weil das Geld hätten die gar nicht und das brauche ich auch in Afrika nicht. Aber da sind auch die deutschen Versicherungen dabei und die sind von den Prozenten her auf den Mindestlohn berechnet. Und da es DEMET den Arbeitgeberanteil bezahlen muss und auch den Arbeitnehmeranteil, summiert sich das dann. Genau, und so kommen die Kosten zustande. Was bemerkenswert ist, ist, dass die Verwaltung hier in Deutschland alles ehrenamtlich ist. Und das sind alles Leute, die machen das nebenbei. Und das Geld, was da fließt, das bleibt nicht irgendwo in Deutschland hängen. Genau. Ja, dann möchte ich dich mal nach vorne bitten, Viktor. Finde es ganz toll, dass du gekommen bist, um uns was zu berichten über deinen Einsatz. Und ich habe am Anfang noch Fragen an dich. Und zuerst möchte ich gerne mal wissen, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und so bis zu deinem Einsatz, was hast du da gemacht?
Okay, ich komme aus der Nähe von Bielefeld. War jemand von euch schon mal in Bielefeld? Ah ja, kennt ihr das? Also Bielefeld gibt es tatsächlich und ist auch nicht ganz so schlecht, also ist eine etwas größere Stadt, aber da gibt es eine schöne Sparrenburg, falls jemand mal vorhat, nach Bielefeld zu kommen, da kann man gut spazieren. Ja, aber ich komme aus der Nähe von Bielefeld, genauer sagt Bünde, das ist nördlich von Bielefeld, eine Stadt von 45.000 Einwohnern, dort bin ich auch groß geworden. Geboren bin ich allerdings nicht in Deutschland, meine Eltern sind Russen und Deutsche. Ich bin in Kasachstan geboren und als ich 1 Jahr und 3 Monate war, sind wir dann rübergekommen. Wie ich dann aufs DEMET gekommen bin. Genau, ich habe mein Abitur gemacht, danach eine Ausbildung zum Krankenpfleger und auch in Bielefeld. Und dann habe ich gearbeitet auf der Intensivstation in Bielefeld. Und 3 Monate nachdem ich, oder 2 Monate nachdem ich dort angefangen habe, hat unsere Klinik einen neuen Chef bekommen. Und der neue Chef hat erstmal alles einsparen wollen, was geht. Und da waren auch die Zeitverträge mit eingeplant. Das heißt, mein Zeitvertrag, der 9 Monate ging, der sollte dann auslaufen. Und dann war eben die Frage, was machst du danach? Das war dann im Dezember 2012, wo dann der Arbeitsvertrag ausgelaufen ist. Ja, und dann habe ich mir mal im Oktober 2012 überlegt, könnte es ja mal in die Mission gehen, weil ich auch schon vorher die Idee hatte und wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich das auch so Gott in die Hände gelegt und dann habe ich auch mal bei Google Krankenschwester und Mission eingegeben und DEMET war, glaube ich, die zweite Seite, die dabei rausgekommen ist. Dann habe ich dem Werner am Dienstagabend eine Mail geschrieben, er hat mir prompt zurückgeschrieben, am Mittwoch hatten wir das Vorstellungsgespräch und am Freitag war ich dann beim ersten Seminar dabei. Das ging dann ziemlich schnell. Aber Gott hat dann so die Türen geöffnet nach und nach und genau, dann war ich halt im Juli 2013 in Uganda.
Ja. Ja. Du warst ja dann genau in dem Dorf, wo ich auch hingehen werde, in Abwendu. Na. Meine zweite Frage ist, ist ja schon wieder eine Weilchen her, dass du wieder in Deutschland bist jetzt und was ist denn deine aktuelle Situation jetzt?
Ja, ich bin im Mai 2015 wieder zurückgekommen, also vor einem guten Jahr und ein paar Monaten und im Oktober durfte ich dann mit dem Medizinstudium in Heidelberg beginnen, falls jemand aus Heidelberg kommt oder Bezug dazu hat. Ah jo. Ist eine sehr schöne Stadt, noch schöner als Bielefeld, aber ja, also ich studiere jetzt Medizin und bin Gott sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat.
Ja, vielen Dank. Und ich würde noch kurz beten und dann übergebe ich dir das Wort. Ja. Ja. Herr Jesus, ich möchte dir danken für den Abend heute. Ich möchte dir danken, dass du dem Viktor die Bereitschaft gegeben hast, hierher zu kommen, das offene Herz von seinem Erlebnissen zu erzählen. Ich möchte danken für alles, was du ihm gezeigt hast und was du ihn erfahren lassen hast, wie er da in Afrika war, und möchte ich bitten jetzt, dass er das gut rüberbringen kann und gut davon berichten kann. Ja, möchte ich bitten um deinen Segen für den Abend. Amen.
Ja, vielen Dank, Martin, nochmal. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch darüber erzählen zu dürfen, was ich in Uganda erlebt habe, noch mehr, was Gott gemacht hat. Und am Ende des Vortrages werde ich dann noch so ein paar Sachen sagen, worauf du, Martin, dich dann freuen kannst, was dich da Positives erwartet. Genau, aber jetzt fange ich einfach mal an. Könnt ihr mich alle hören? Ich versuche etwas langsamer zu reden. Uganda. Wie das Bild schon zeigt, also Uganda ist ein Land, das, wo es nicht nur Wüste gibt, sondern auch durchaus regnet. Hier an der Seite sieht man Palmen. Und das ist auch so das Kennzeichen von Zentraluganda, dass dort viele Palmen wachsen, dadurch, dass es zwei Regenzeiten im Jahr gibt. Ich beginne mal mit einer Karte. Kann mir jemand von den Kindern sagen, wo Uganda liegt? Wer ist als erstes? Wer ist schneller? Erdkundeunterricht? Oder von Erwachsenen jemanden? Wo siehst du es? Schreib mal. Neben Kenia, genau. Du meintest hier neben dem Zipfel wahrscheinlich, ne? Hier vorne liegt Uganda. Genau. Jetzt wisst ihr es und werdet euch das auch für immer einmerken. Da geht der Martin, da fliegt der Martin hin. Uganda liegt nämlich sehr zentral in Ostafrika. Kenia ist eher bekannt oder Tansania. Und hier, das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber hier liegt eigentlich der Viktoriasee, ne? Und der Äquator geht quasi hier durch. Also Uganda liegt direkt am Äquator. Und man mag denken, dass es deswegen ein heißes Land sein möge. Aber das Gute an Uganda ist, dass es auf einem Höhenplateau liegt. Also durchschnittlich sind es 1200 Meter Höhenmeter. Und da, wo wir gelebt haben, waren es auch 1250. Von dem her ist das Klima recht angenehm. Und wie gesagt, es gibt zwei Regenzeiten im Jahr, deswegen wächst in Zentraluganda auch mehr als in den Wüstenländern. Also hier oben im Norden, da ist eher Wüste zum Sudan hin und da wächst auch viel weniger. Aber hier in Zentraluganda, wie gesagt, das ist eine Hügellandschaft und hier sieht man auch, hier sind auch Sümpfe und so weiter. Genau. Ich zoome jetzt nochmal näher, dann kann ich euch erklären, wo wir genau gelebt haben. Also Kampala ist die Hauptstadt und von Kampala fährt man Richtung Nordwesten ungefähr 70 Kilometer auf der Holmer Road. Das ist eine Teerstraße, die vor ungefähr, wenn ich mich nicht irre, vor ungefähr 10 Jahren oder 15 Jahren ausgebaut wurde. Ein riesengroßer Vorteil, auch dadurch, wenn man Patienten zum Beispiel ins Krankenhaus verlegen muss. Dafür ist es gut, dass diese Straße, diese Hauptstraße jetzt geteert ist. So, und wenn man jetzt von Kampala aus, von der Hauptstadt, ins Dorf fährt, dann muss man bei Bukomero ein bisschen weiter und dann biegt man da ab und dann sind es 9 Kilometer in den Busch hinein. Also, was heißt in den Busch? Das ist dann keine Teerstraße mehr. So, und ich nehme euch jetzt mal mit, dann seht ihr, wie es da ausschaut. Jetzt starten wir mal in Kampala, hier in Kampala und fahren Richtung Nabuendo, also Richtung Dorf. Wie gesagt, es ist eine Teerstraße und naja, so ist es nicht unüblich in Deutschland, also für derjenige eine saftige Strafe zahlen müssen. Ich weiß jetzt nicht, was er da transportiert ist. Es gibt, also manche transportieren da auch Autoteile oder ein ganzes Motorrad, habe ich auch schon mal gesehen, oder ein Bettgestell oder was weiß ich. Alles, was drauf geht und irgendwie fest bleibt, das wird transportiert. Naja, auf jeden Fall fährt man dann mit dem Auto so eine Straße, ungefähr 70 Kilometer. Und naja, diese Taxen, die nennt man auch Matatus, die sieht man ganz häufig auf dieser Straße. Die transportieren Leute zur Hauptstraße und wieder zurück zu den anderen Städten. Und die sind manchmal etwas überladen, wie man sieht. Aber solange das Auto fährt, ja, man will ja jeden Zentimeter ausnutzen. Aber es, ja, und unterwegs begegnet man dann häufig gerade morgens Schulkinder, die dann zur Schule gehen und die haben häufig auch Schuluniformen. Uganda war mal ehemals eine englische Kolonie und dadurch hat man einige englische Grundprinzipien dort vorzufinden. Also die Schulen haben alle eine Schuluniform und so gehen die halt zur Schule. Genau, die sieht man ganz häufig. Und dann trifft man auch auf solche LKWs, das sind Viehtransporter, aber man nutzt ja jeden Platz aus. Also manchmal denkt man, der Tierschutz, der hätte da alle Hände voll zu tun in Uganda, glaube ich. Allein wie die festgebunden sind, ne? Die an den Hörnern und auch an den Schwänzen, dass sie da so festgebunden sind, so eingepfercht. Naja, sie werden halt zum Verkauf gebracht und letztendlich zu Fleisch verarbeitet. Und da werden sie halt hingebracht und ich weiß nicht, die Arbeiter oder irgendwelche Passagiere, die kommen da mit und naja, der eine legt sein Bein halt übers Horn. Das macht er mal so gerade eben. Ja, solche Bilder findet man auf der Straße. Auch sowas findet man. Ich glaube, ihr habt erkannt, was es ist, ne? Wisst ihr, was hier geladen wurde? Hm? Hat jemand eine Idee? Ja? Eier. Und zwar rohe. Das sind keine gekochten. Also die stapeln das einmal hier hoch und dann hier an der Seite und hier an der Seite. Und das ist einer, der kauft diese Eier ein und verkauft die im Dorf. Das heißt, er fährt ein Stück auf der Teerstraße und fährt dann irgendwo ins Dorf hinein und verkauft dann diese Eier. Aber also die Uganda sind echte Transportkünstler, die kriegen das wirklich gut hin. Also man staunt echt, was sie draus machen. Und mit diesen Bodders wird auch viel rumgefahren. Also das sind diese Motorräder, Bodders. Genau. So, und jetzt sind wir von der Hauptstraße abgekommen. Jetzt fährt man quasi so eine nicht geteerte Straße zum Dorf. Ungefähr 9 Kilometer muss man fahren. Ja, und dann das ist jetzt ein LKW, der ist mit Matoke beladen, also mit Bananen beladen, die im Dorf abgeerntet wurden. Ja. So, dann sind wir da. Diese Straße führt nach Nabendo rein. Hier rechts geht es hoch zu dem Haus, wo dann auch der Martin wohnen wird und wo wir auch gelebt haben. Und wenn man noch etwas weiter geht, dann geht es zur Kirche und die Kirche liegt oben auf dem Hügel. Wenn man ins Dorf reingeht, dann kommt man an einen Kreisverkehr. Den kann man so ein bisschen erahnen. Nachher sieht man noch ein anderes Foto, da sieht man es besser. Und das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt des Dorfes Nabendo. Nabendo hat ungefähr 6.000, 7.000 Einwohner, aber die sind sehr zerstreut in der umliegenden Umgebung, weil, die haben alle ihre Felder in der Umgebung und hier verkaufen sie alles, was sie verkaufen können, in diesem zentralen Bereich. Hier sind ganz viele Läden an der Seite, links und rechts. Genau, und an diesem Kreise gehen dann noch 3 Straßen ab, einmal geradeaus, einmal nach links und einmal nach rechts. So, dann schauen wir uns das nochmal auf der Karte an. Genau. Also, vorhin standen wir da vorne. Und hier kommt man ins Dorf rein. Ne? Hier rechts hoch, wie gesagt, kommt man dahin, wo dann auch die Mitarbeiter vom Demet leben, wohnen. Das ist hier der Compound, der Bereich. Oben ist das Haupthaus und unten das Gästehaus, wo die Jungs wohnen. Und im Haupthaus, da ist die Küche und das Wohnzimmer und die Mädchen wohnen da oben. Aber das zeigt nochmal ein paar Bilder dazu. Und hier oben ist die Kirche. Im Dorf, wie gesagt, gibt es diese 3 Straßen. Ja, was gibt es hier zu sagen? Also hier ist zum Beispiel das Radio. Es ist eigentlich nur ein Mischpult, also ein der Radiobetreiber hat ein Mischpult in seiner Bude mit an einer Batterie angeschlossen und mit zwei Mikrofonen und dann einen ganz hohen Turm mit 3 Megafonen. Das heißt, was er spricht, das erschallt dann über diese 3 Megafone im ganzen Umkreis. Und im Umkreis von 5 Kilometer kann man es hören, je nachdem zu welcher Tageszeit. Also mega laut, wenn man es im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben ihn gebeten, dass er das Megafon, das er auf uns ausgerichtet hatte, bitte abwenden sollte. Hat er letztendlich auch gemacht, weil wir können nicht so viel damit anfangen. Was wird da gemacht? Also die täglichen Nachrichten werden da teilweise durchgegeben. Morgens gibt es eine Andacht, wo er noch was aus der Bibel vorliest. Er ist Christ, der Radiobetreiber. Und auch sonstige Nachrichten, wenn eine Kuh verloren gegangen ist, dann wird es natürlich ganz schnell weitergegeben und dann, wenn jemand die gesehen hat, dann weiß man Bescheid. Auch Werbung wird drüber, dadurch finanziert er sich durch Werbung. Naja, das ist so, das ist ein Radio. Hier ist die Polizeistation mit 2 Polizisten und einem Motorrad. Aber die machen auch ihre Arbeit. Hier vorne ist ein Billardtisch und hier ist noch eine kleine Privatschule. So, und bevor ich zum Health Center komme, sage ich noch einmal was zu dieser Straße. Als ich die Karte angefertigt habe, dann habe ich die mal den Einheimischen gezeigt. Dann gucken sie auf die Karte und dann gleich die erste Frage war, was hast du hier hingeschrieben? Naja, das ist die Kneipenstraße, so haben wir die genannt. Und das auch nicht ohne Grund, weil auf dieser Straße gibt es einige Kneipen oder ja einige Stellen, wo man deren Bananenbier kaufen kann. Und eigentlich, es hört sich lustig an, Bananenbier und könnte sogar vielleicht interessant sein, aber für die Leute ist es eigentlich sehr traurig, weil wenn jemand Bier trinkt, dann in Mengen und dann ist er auch abhängig davon. Und dadurch, dass Väter zum Beispiel auch alkoholabhängig werden oder auch Mütter sogar alkoholabhängig werden, ja, geschieht viel Ungutes dadurch. Und abends sollte man halt eher diese Straße meiden, gerade wenn es dunkel ist, aber weil eben dort auch viele Betrunkene sind abends. Deswegen nennen wir die Kneipenstraße. So, und wenn man zur Arbeit geht, dann geht man halt hier rüber und dann hier hoch. Und hier ist dann der Arbeitsbereich. Es besteht aus 2 Gebäuden. Einmal das Health Center, also das Gesundheitszentrum. Man kann es sich wie eine Arztpraxis vorstellen mit einem Labor. Und dahinter ist das Büro und daneben der Kreissaal. Ich zeige da jetzt ein paar Bilder dazu. Ah ja, genau, noch zum Dorf. Die Menschen, die wohnen sehr unterschiedlich. Wenn jemand so ein Haus hat, dann hat er schon Geld, also weil er kann sich ein Klinkerhaus oder ein Steinhaus gönnen mit einer festen Tür und mit einem Wellblechdach. Das hier ist ein Raum, der vermietet wird an eine Mutter mit 6 oder 7 Kindern. Ihr Vater war Alkoholiker, ihr Mann war Alkoholiker und sie hat ihn dann weggeschickt und füttert jetzt ihre Kinder durch und lebt mit ihren Kindern in diesem kleinen Raum. Ja. Dann gibt es auch solche Häuser, das sind dann so Lehmhäuser. Fällt euch was auf? Ja? Seht ihr? Ja, es hat eine Tür und 2 Fenstern. Aber noch was anderes. Richtig, genau. Die haben da unten so Container hingestellt und der Regen, der vom Dach runterfließt, weil wenn es in Uganda regnet, dann gibt es einen ordentlichen Regenschauer und dann lohnt es sich, das Wasser aufzufangen und dann fangen sie eben in diesen Containern das Wasser auf, das hier so runterfließt. Da oben ist noch eine kleine Regenrinne, kann man es ein bisschen erahnen und das fließt dann da in diesen Topf rein. Genau. Ansonsten müssen die halt Wasser von woanders her holen. Es gibt Pumpen, so Brunnen, die irgendeine NGO mal gebaut hat. Manche sind trocken oder manche sind kaputt, dann müssen sie wieder zum Tümpel gehen. Ja. Andere Häuser sind auch so aufgebaut. Das sind halt die ärmsten Häuser. Noch mit einem Strohdach. Genau. Das ist halt so unterschiedlich. Das Leben spielt sich draußen ab, das heißt, gekocht wird auch draußen. Das ist eine Küche neben dem Wohnhaus und hier wird gerade Kassava zubereitet, das ist eine Wurzel. Auch gewaschen wird draußen. Dann werden die Schüsse einfach aufgestellt. Das ist dann die ugandische Waschmaschine. Einmal durch die drei Schüsseln durch. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Einmal mit Seife, einmal ohne Seife, glaube ich, irgendwie so. Und dann wird zum Trocknen auf die Wiese ausgelegt. Auch Kinder helfen schon von klein auf mit an den täglichen Verrichtungen. Das Mädchen hat jetzt so einen Wasserkanister. Wenn man es erkennen kann, als Propfen hat sie eine grüne Banane reingesteckt. Und das funktioniert wunderbar. Das sieht man ganz häufig. Da einfach eine Banane rein und dann hält es dicht. Ja. Und die Kinder fangen schon von klein auf. Also wenn sie jetzt gerade so laufen können, dann kriegen sie den ersten kleinen Kanister und müssen schon mitlaufen Wasser holen. Und dann je größer sie werden, desto größer wird auch der Kanister. Tja, und das ist natürlich, als ich nach Deutschland kam, war es für mich ein Luxus oder was Wunderbares, einfach den Wasserhahn aufzumachen und da kommt Wasser raus. Man kann es auch noch auf warm umstellen, noch warmes Wasser. Das ist ein großer Luxus. Naja, so ist das. Und im Dorf, also jetzt im Dorf, da spielen die Männer sehr gerne, Mensch, ärger dich nicht. Teilweise auch um Geld, dann legen sie einen kleinen Schilling hin und dann spielen sie gegeneinander und sind eifrig dabei. Ja, so, das ist das Dorfleben. Aber da gibt es viel zu erzählen. So, ein gewöhnlicher Arbeitstag. Wie hat das ausgeschaut? Ich werde auch ein paar ungewöhnliche Dinge erzählen, die gehören natürlich auch dazu. Hier gehen wir, wie gesagt, durchs Dorf, aber eigentlich in diese Richtung. Also von hinten nach vorne, da geht es Richtung Heim und in diese Richtung nach unten, da geht es dann zum Health Center. Hier sieht man nochmal den Kreisel. Und was ganz witzig ist, die Uganda achten sehr genau darauf, dass man auch schön um den Kreisel fährt. Also wenn ich jetzt von dieser Seite komme und hier nach rechts möchte, dann soll ich bitteschön auch hier schön drum fahren und dann hier hochfahren. Die machen das auch selber, ist ja auch richtig. Aber manchmal mit so einer Geschwindigkeit, wo man denkt, naja, wie war das mit den Regeln? Und die Polizei ist ja hier direkt nebenan, ne? Aber naja, so ist das. In Uganda ist wie in England Linksverkehr. Also man hat auf der rechten Seite das Lenkrad. Ist auch eine Umstellung erstmal. Es geht dann auch ganz schnell. So, das ist das Schild, was halt zeigt, dass man am Health Center angekommen ist. St. Peter Dispensary, so hieß es früher, jetzt heißt es eigentlich Health Center, also Gesundheitszentrum. Und Maternity ist ein Kreissaal, dass dort auch ein Kreissaal vorhanden ist. Man sieht es jetzt leider nicht so deutlich. Also das ist das Gebäude. Hier vorne ist der Eingang. Hier links ist der Wartebereich. Da kommen die Leute zuerst hin und werden registriert. Also wir bekommen eine Karte, so eine blaue Karte, gleich sehen wir die nochmal. Und da wird erstmal der Name aufgeschrieben. Sie werden gewogen. Alter, wo sie herkommen. Sowas wird erstmal, die Grundsachen werden aufgeschrieben und dann werden sie aufgerufen, wenn sie dann dran sind und kommen dann hier in den Behandlungsraum. Das ist dann eben so wie eine Arztpraxis, die kommen da rein und dann erzählen sie, was für Probleme sie haben und man versucht eine Diagnose zu stellen. Man kann die dann auch erstmal zum Blut abgeben schicken und dann teilweise kommen dann Ergebnisse, Malaria oder Typhus oder sowas. Genau, und dann kommen sie zurück, denen wird erklärt, was sie jetzt zu beachten haben. Hier zahlen sie dann, an diesem Fenster zahlen sie dann die Medikamente, natürlich für einen niedrigen Preis, aber das ist ja auch ein Beitrag leisten. Und hier links neben der Tür, das sieht man jetzt hier nicht, aber da werden die Medikamente ausgegeben. Da wird das, was sie dann quasi erworben haben. Oder was sie bekommen sollen. Das ist hier nochmal das Hauptgebäude und dahinter ist der Kreissaal. Da arbeiten aber auch nur Einheimische und die machen das auch recht gut. Ja, die einheimischen Hebammen. Das ist unser Mitarbeiterteam? Ja. Jetzt mal eine Frage an die Gruppe. Wo könnte ich denn mich versteckt haben? Sieht man es? Ich glaube, weil ich im Dunkeln stehe, ist es auch schwer zu erkennen. Also hier vorne, das bin ich halt. Aber hier vorne, das sind die anderen Mitarbeiter. Und wir waren zu dem Zeitpunkt drei deutsche Mitarbeiter. Einmal die Deborah, die Tine und ich. Alles Krankenschwester oder Krankenpfleger. Und die anderen einheimischen Mitarbeiter sind teilweise Krankenschwestern oder auch Krankenpfleger. Das sind zwei Hebammen. Und das da vorne, Moses, ist der Laborassistent. So grob dazu. Jetzt hat sich das Team etwas gewechselt. Also es sind ein paar andere Leute da. Du wirst sie aber kennenlernen. Aber die Dorothy, die man jetzt hier nicht erkennt, vielleicht kommt sie noch später, die ist eine sehr erfahrene Krankenschwester, die schon seit 10 Jahren dort arbeitet. Und von ihr habe ich ganz viel gelernt. Also keine Bange, du kommst da hin und das Erste ist erstmal, sei offen für das, was sie dir gern beibringen möchten. Und das machen sie auch gerne. Von ihr habe ich ganz viel gelernt und wir haben auch viel zusammen erleben dürfen. Also das ist unser Motto. Das steht über dem Eingang oder rechts über dem Eingang. Einmal auf Englisch und auf Luganda. We treat Jesus heals, steht eigentlich hier oben. Und hier steht auf, das gleiche nochmal auf Luganda, Tujanjaba Yesu Yavonya, was so viel heißt wie wir behandeln, aber Jesus heilt. Und das ist auch uns wichtig, dass wir darauf den Schwerpunkt setzen. Das haben sich sogar die Einheimischen ausgesucht, meine ich damals dieses Motto, damit die Patienten, die kommen, auch verstehen, dass es nicht der Weiße ist, der jetzt hilft, dass es jetzt nicht, jemand Besonderes, eine besondere Person ist, sondern Jesus derjenige ist, der die Heilung schenkt. Wir können die Medikamente geben, aber Jesus lässt die Medikamente wirken. Wir können die Wunde verschließen oder zunähen sogar, aber Jesus ist derjenige, der die Wunde dann heilt oder der das Verschließen dann schenkt. Und das ist uns wichtig, das zu betonen, damit die Ehre auch ihm gebührt und nicht der Mensch im Vordergrund steht. Und so fangen wir dann morgens an. Es gibt eine Morgenandacht und die ersten Patienten sind dann schon hier. Um 8 Uhr geht's los, relativ pünktlich sogar. Und die ersten Patienten sind, wie gesagt, schon da. Und mit den Mitarbeitern, die da sind, machen wir eine Morgenandacht. Es werden 3 Lieder gesungen, dann bringt einer eine Botschaft auf Englisch und das wird dann übersetzt auf Luganda, auf die einheimische Sprache, genau, damit sie das Wort auch mitbekommen. Und dann wird noch gebetet und so starten wir den Tag. Dann werden, was ich schon erzählt habe, wird der Patient oder die Patientin gewogen. Hier ist ein Kind, das gerade gewogen wird. Ist so eine Hängewaage. Ich glaube, das kennt man eigentlich nur in Deutschland als Viehwaage wahrscheinlich, oder? Oh, Kofferwaage, genau, Kofferwaage. Ja, aber es funktioniert wunderbar. Das ist einfach so eine Waage. Also für Erwachsene gibt es natürlich eine Trittwaage. Also die müssen sich jetzt nirgendwo anhängen. Ja, genau. Danach kommen sie in den Behandlungsraum. Wenn einer von uns am Behandeln ist, dann hat man immer eine Übersetzerin dabei. In diesem Fall ist es Juliette. Sie ist eine Krankenpflegeassistentin. Die haben eine 1-jährige Ausbildung und dürfen solche Grundsachen wie Spritzen geben oder Verbände anlegen. Solche Dinge dürfen die. Aber darüber hinaus haben sie die Ausbildung nicht dafür. Deswegen übersetzen die uns. Aber von denen habe ich auch ganz viel gelernt, das sollte man nicht unterschätzen. Und das ist eine Patientin, die sitzt halt hier und erzählt, was sie hat. Und dann wird auf der Karte, also ich sitze hier und dann schreibe ich mir auf, was sie so erzählt. Das ist jetzt so kurze Haare, aber das haben die meisten. Das ist ein Mädchen, ja. Man mag meinen, das könnte auch ein Junge sein. Dahinter gibt es noch einen zweiten Behandlungsraum. Wenn viele Patienten da sind, dann behandelt man auch gleichzeitig. Ja, und dann misst man vielleicht Blutdruck oder misst Fieber oder tastet den Bauch ab oder was weiß ich, also was jetzt gerade ansteht. Und versucht dann eine Diagnose zu finden. Oft schickt man dann den Patienten oder die Patientin noch ins Labor. Und zwar, ja, dazu komme ich gleich. Das ist halt so eine Karte. Und eigentlich hatte ich vor, mal jemanden herauszufordern, mal zu lesen, was hier stehen könnte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Und auch auf Englisch. Also, die haben halt ihre Abkürzung, aber das lernt ihr dann auch ganz schnell. CO heißt Compliant Off, also der Patient beschwert sich aufgrund von. Dann ist hier Abdominal Pain, also Bauchschmerzen. Cough ist Husten. Headache ist Kopfschmerzen und so weiter. Und dann wird halt noch die eigene Untersuchung aufgeschrieben. Und hier die Diagnose ist dann RTI oder Respiratory Tract Infection. Das ist einfach Bronchitis oder, naja, nicht genau definiert, aber auf jeden Fall. So wird diagnostiziert, aber auch therapiert, weil man einfach eingeschränkte Möglichkeiten hat. Und hier oben unten ist dann eben sind die Medikamente, die da aufgeschrieben sind. Manchmal, warum ich das Bild gemacht habe, ist, dass manchmal die Patienten auch mit solchen Karten ankommen. Einmal habe ich es auch gesehen, dass sie es dann zusammengenäht haben. Aber ja, ist dann schon interessant. Aber genau, dann werden die auch registriert und auch bei uns werden sie registriert, sodass es dann auch in die Statistik mit reinkommt. Genau, das ist Moses, unser Laborassistent. Er hat hier sein Mikroskop und dann noch ein paar andere diagnostische Möglichkeiten und versucht dann halt die Tests zu machen, die wir verordnet haben. Wenn dann halt die Diagnose gestellt wurde oder versucht wurde zu stellen, und dann kommen sie halt an dieses Fenster von außen und Juliet ist hier gerade an der Stelle und sie packt dann die Medikamente ein in so Tütchen und erklärt es dann den Patienten, wie sie es nehmen sollen und ja, dann nehmen sie es meistens mit nach Hause. Genau, das ist auch eine Arbeit, die hauptsächlich von uns getan wurde. Office oder Büroarbeit. Zu meiner Zeit hat es hauptsächlich Deborah gemacht. Da geht es um Statistiken, da geht es um Gelder, da geht es um Organisation und Planung und so weiter, um Gehälter. Das muss alles organisiert werden. Das hat sie zu dem Zeitpunkt auch sehr gut gemacht, was auch nicht zu unterschätzen ist. Außerdem, naja, muss auch mal sauber gemacht werden. Hier machen wir so eine Grundreinigung. Uganda ist auch sehr staubig in der Trockenzeit, da kommt einiges an Staub zusammen, muss auch mal grundgereinigt werden. Geld ist auch ein Arbeitsbereich. Allein dadurch, dass wir Medikamente einkaufen, bestellen, einkaufen, hat man immer mit Geld zu tun. Ja, also zum Kurs, wenn man so sagen möchte, das ist ein 2000er Uganda-Schilling, das Grüne ist ein 5000er, das Rote ist ein 20.000er und dann gibt es noch ein 50.000er. Der Kurs ist 1 zu 3.300 ungefähr. Kann jemand schnell rechnen, wie viel wären es denn bei 20.000, wie viel Euro sind das? 3.300, 20.000, 6 Euro, ungefähr 6 Euro ist dieser Schein hier. Und das ist der zweitgrößte Schein in Uganda. Ja. Wen es interessiert, ein Tageslohn von einem Feldarbeiter, wenn er jemand als Tagelöhner arbeitet, liegt ungefähr bei 7.000, also bei 2 Euro. Genau. So ist der Lebensstandard. So, das ist auch eine wichtige Arbeit, das wird auch regelmäßig kontrolliert. Das ist quasi die Goldgrube, wenn man so sagen möchte. Hier sind die ganzen Medikamente gelagert, die müssen organisiert werden, dass sie nicht verfallen, dass immer was da ist, müssen bestellt werden. Und ja, dazu hat man halt solche Karten, die geführt werden. Aber das wirst du auch noch kennenlernen. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also da kommen noch andere Aufgaben, die noch so nebenbei wichtig sind. Hier produzieren wir gerade unsere Tupfer. Also die kriegen wir nicht in Fertigpackungen, steril verpackt, sondern man hat so eine Rolle und dann wickelt man die auseinander, schneidet dann eben ein Quadrat, ja, 30 mal 30 Zentimeter ungefähr, und dann legt man die zu einem Tupfer zusammen und dann können sie sterilisiert werden, ein Sterilisator. Ja, das wahrscheinlich wurde es früher auch so gemacht, ich weiß nicht, ob es jemand von euch noch kennt aus den alten Krankenhäusern, da ist es noch gang und gäbe. Das ist der Kreissaal von innen, aber damit haben wir relativ wenig zu tun, weil die Hebammen dort wirklich gute Arbeit machen. Drei Entbindungsbetten sind da und dann noch 5 Liegebetten für die Mütter, die dann dort vor Ort sind, wenn sie dann da sind. Ja, und dann hat man auch irgendwann mal Mittagspause. Da kommen wirklich alle zusammen. Und die große Frage ist, was isst man in Uganda? Brot gibt es auch, aber es ist Toastbrot. Das essen wir zu Hause. Also wir kaufen unser Toastbrot, aber mit dem deutschen Brot nicht vergleichbar. Dafür gibt es andere leckere Sachen, an die man sich teilweise gewöhnen muss, aber teilweise sind sie auch echt lecker. Solche Sachen wie Kartoffeln, Nudeln und Reis kann man da auch kriegen. Und Tomaten und Gemüse, also das, alles Mögliche in der Hinsicht kriegt man dann ganz gut. Dann gibt es noch einheimisches Essen, was wir hier nicht so kennen. Man kann es etwas ahnen, dieses Weiße ist Cassava, so eine Wurzel. Und das Lilane ist so eine Erdnusssoße. Schmeckt auch wie Erdnuss. Und das Gelbe ist Matoke, da habe ich jetzt nochmal ein anderes Bild von. Matoke ist eine Kochbanane, die, also eine grüne Banane, sage ich mal so, die geschält wird. Die ist hart, die wird geschält. Und dann wird sie gekocht oder gedünstet. Dann ist es halt zu weich, dann wird sie halt zu einem Brei zerstampft. Das sieht dann aus wie Kartoffelbrei. Und hier wird es mit einer Bohnensoße serviert. Und es schmeckt wie, man kann es nicht beschreiben, das ist ähnlich wie Kartoffeln, aber nicht so wirklich, ein bisschen säuerlich. Hat es jemand schon mal gegessen? Ich weiß nicht. Also Matoke, naja. Also du wirst es auf jeden Fall kennenlernen, ohne geht nicht. Und man mag es oder man mag es nicht, aber das ist halt eine persönliche Sache. Die Leute lieben es und die essen jeden Tag von morgens bis abends Matoke. Ja. Es gibt, so wie wir hier Weizen haben, viele Weizensorten, gibt es in Uganda halt viele Bananensorten. Und das ist deren wichtigste Bananensorte. Ne? Natürlich gibt es auch Süßbananen. Ah ja. Dann geht es halt nachmittags weiter. Ich habe jetzt so ein paar Bilder rausgesucht, wo man jetzt nicht so viel erkennt, weil, also wen es interessiert, ich habe noch ein paar andere Bilder von medizinisch interessanten Sachen. Dieser junge Mann, der ist vom Fahrrad gefallen, hat hier an der Schulter eine Schürfwunde und am Kopf da eine Platzwunde gehabt, dann wurde die halt mit 2 Stichen genäht. Aber das, habt ihr schon einen Kurs gehabt, den Wundversorgungskurs? Genau, da wird man auch vom DEMET auch vorbereitet, auch beim Tropenkurs, da lernt man einiges dazu. Genau, also auch solche Sachen kommen vor. Oder Verbände oder irgendwelche Wunden, und da ist auf der chirurgischen Station wahrscheinlich schon einiges, das eine oder andere gesehen. Manchmal kleinere Wunden, so wie bei der Dame jetzt am Finger. Manchmal auch größere Wunden. Ich habe jetzt einen Verband genommen, jetzt nicht die offene Wunde, sondern man kann sich vorstellen, das ist alles offen, ne, eigentlich, aber jetzt verbunden. Und das sind häufig auch chronische Wunden. Und das ist ein Kind, das sich verbrannt hat, und das kommt leider auch immer wieder vor, dass Kinder, dadurch, dass sie an offenen Feuer kochen, dass es häufig auch immer wieder zu Unfällen kommt. Nicht immer durch das Feuer selber, sondern auch zum Beispiel durch das heiße Wasser oder durch den heißen Maisbrei, den sie dann kochen. Und dann verbrühen die sich ganz arg. Und das bleibt dann auch so hell. Also hier die Stelle, die wird auch so hell bleiben beim Kind. Und das sieht man natürlich. Und zwischendurch sieht man auf der Straße dann auch jemanden, der hat dann vielleicht hier so eine weiße Stelle und weiß man, okay, als Kind hat er irgendwie mal eine Brandwunde erlitten. Naja, die wird dann halt über Wochen versorgt mit sterilen Vaseline-Verbänden. Genau. So. Jeden Donnerstag wird ein Outreach gemacht, das heißt ein Impfeinsatz in einem Dorf. Diesmal ist es Natchiga, glaube ich. Auf jeden Fall fahren wir dort mit unserem Auto hin, mit dieser Ambulanz oder mit dem Jeep ins Dorf, und unter diesem Jackfruitbaum versammeln sich dann die Mütter mit ihren Kindern. Auch Schwangere kommen dazu, und die Hebamme, die verzieht sich dann ins Auto und macht dann dort Schwangerenvorsorge auf dem Dorf. Und dann mit der Krankenschwester macht man dann meistens zu zweit dann die Impfaktion. Also die Kinder haben auch alle eine Registrierkarte, da kann man auch immer schön sehen, was sie schon bekommen haben. Die Mutter kommt dann halt mit dem Kind dorthin, und bei uns wird das auch alles aufgeschrieben. Und so, dass die Kinder dort relativ gut versorgt sind mit der Impfung. Ja. Dann, das ist auch noch etwas Spezielles. Alle halbe Jahre, also im Oktober und im März, wird eine Entwurmungsaktion gestartet. Und zwar, naja, weil es in Uganda halt auch weil das Trinkwasser nicht so sauber ist, kommt es häufig dazu, dass besonders Kinder für intestinal worms, also für Wurmerkrankungen anfällig sind. Und deswegen ist das Programm einfach auch von der Regierung so vorgesehen, dass alle halbe Jahre alle Kinder an allen Schulen eine Entwurmungstablette bekommen. Und dann fahren wir halt innerhalb des Monats an alle Schulen in unserem Bezirk. Und das ist jetzt so eine kleine Privatschule, so eine Lebensschule. Und die Kinder müssen sich dann in Reihe und Glied aufstellen, und jeder bekommt dann so seine Entwurmungstablette. Außerdem werden die Mädchen über 13 Jahre geimpft. Das sieht man jetzt leider nicht so ganz deutlich, aber die werden geimpft gegen das Papillomavirus. Ja, damit, das ist jetzt auch recht neu, als Vorbeugung für Gebärmutterhalskrebs. Dafür werden sie geimpft. Genau, oder dagegen werden sie geimpft. Das ist unser Krankenwagen, unsere Ambulanz, und ein großer Segen für die Station und auch für die Leute, weil natürlich können wir nicht alles vor Ort haben, obwohl man schon viel machen kann mit dem, was man hat, aber wenn es einen Patienten gibt, der in einer lebensbedrohlichen Situation ist, sei es ein Motorradunfall und er blutet ganz stark, oder jemand mit einem Schlangenbiss oder was weiß ich, da müssen die halt verlegt werden, und das macht man mit diesem Krankenwagen. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, also da schaut man jetzt rein, von hinten ins Auto rein. Das ist ein Kind, das wurde auf der Straße von einem Motorrad erfasst und hatte einen Schädelbasisbruch, einen offenen Schädelbasisbruch. Man konnte ja wirklich auf den Knochen sehen. Gott sei Dank war das Kind ansprechbar. Es hat zum Glück geweint, also es war nicht bewusstlos. Es hat zwar stark geblutet, und wir haben auch einen Verband angelegt, auch mit etwas Zug, sodass es nicht zu stark blutet. Man muss halt schauen, dass es nicht zu stark ist, aber naja, wir haben es dann ins Krankenhaus verlegt. Ja. So. Also, dann hat man einen Arbeitstag hinter sich gebracht. Er mag normal gewesen sein. Meistens ist er einfach normal, dass man Patienten hat, die einfach Husten hatten oder Malaria hatten. Das gehört auch zum Alltag. Kann man auch gut therapieren. Also, oder wenn man jetzt auch was Besonderes hat, dass eine Wunde zu nähen war oder so weiter, kommt vor. Naja, dann geht man nach Hause. Hier geht es zurück ins Dorf. Und auf dem Nachhauseweg eigentlich jedes Mal kommen dann die Nachbarskinder und begleiten ein. Und das ist dann immer ganz, ganz nett. Und besonders, wenn man einen schweren Arbeitstag hatte oder wenn man jetzt naja, über etwas nachzudenken hatte oder irgendwie besorgt war oder verärgert war, was weiß ich, dann sind diese Kinder immer ein Segen, weil die sind immer fröhlich, die fassen dich bei der Hand und dann begleiten sie dich dann bis nach Hause. Da vorne ist das Eingangstor, da oben ist die Kirche und da vorne begleiten sie dich hin und sind immer fröhlich. Und das tut echt gut, mit den Nachbarskindern dann heimzugehen. Also Kinder, die spielen eine große Rolle und mit denen wirst du auf jeden Fall in Kontakt kommen. So, dann sind wir zu Hause. Ups. Das ist das Haus. So kann man sich vorstellen, das ist das Haupthaus. Dort sind drei Schlafräume für die Mädels. Hier ist das Wohnzimmer und dahinter ist die Küche. Hier links ist die Toilette. Toilette bedeutet einfach Klumpsklo, Latrine. Ja. Und hier weiter unten, und zwar in diesem Gebäude. Eigentlich ist es als Gästehaus gedacht, aber es wird jetzt in den letzten Jahren immer für die Jungs genutzt. Also das, der Zivi oder der Pfleger, in dem Fall auch Martin, in einem der Zimmer wirst du dann leben dürfen. Genau, und es sind auch sehr hübsche Zimmer, da hast du auch eine eigene Dusche drin. Also zwar nur kaltes Wasser, aber ich denke, es ist okay. Ja. Das ist, also es sind wie gesagt zwei Räume, einmal hier vorne und da hinten. Und wenn wir jetzt den Garten weiter runtergehen, dann gibt es unten noch einmal die Werkstatt und hier ist ein Hühnerstall. Ich weiß jetzt nicht, wie tieraffin du bist aber, oder wie fern du Tiere magst, aber Hühner haben wir dort und auch ein paar Enten, die kriegen dann den Biomüll und wir bekommen deren Eier. Also, genau. So sieht es auf dem Wohngelände aus. So, hier steht, it's Sunday, welcome to church. Am Sonntag geht es natürlich in die Kirche. Und das ist der zweite Schwerpunkt. Ich habe damals, als ich nach Uganda ging, gesagt, also dass es eine Mission ist mit medizinischer Hilfe. Es geht um beides, jetzt nicht nur um Medizin, sondern auch darum, die Liebe Gottes weiterzugeben und auch von Jesus zu reden, Jesus zu bezeugen. Deswegen ist das auch ein wichtiger Schwerpunkt, dass man auch, sage ich mal, missionarisch an den Menschen arbeitet und sich dort von Gott gebrauchen lässt, wo er einen reinstellt. Wir arbeiten da ganz eng mit unserem Pastor zusammen und morgens ungefähr um 9 Uhr kommt der Pastors Sohn, Brian in dem Fall, hat so eine große Trommel und dort gibt es keine Glocken, die läuten, sondern es gibt halt die Morgentrommel oder die Kirchentrommel. So, ich habe da auch einen kleinen Film dazu, dann könnt ihr es nochmal sehen. So sieht es dann aus. Und man hört es über das ganze Dorf. Ja, so hört sich das an und so sieht es dann aus. Also man hört es wirklich über das ganze Dorf, weil auch die Kirche auf dem Hügel liegt. Und dann wird es zum ersten Mal getrommelt, dann wissen alle Bescheid, so, wir können uns jetzt fertig machen. Und beim zweiten Mal, so, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt geht es bald los. So läuft es da ab. Genau, und dann, das ist die Kirche nochmal von der anderen Seite. Dann geht der Gottesdienst los. Das ist unser Pastor. Er heißt Edward Chigozi, schon ein etwas älterer Mann, aber ein ganz lieber Pastor und mit dem verstehen wir uns auch echt gut. Vor allen Dingen liebt er Jesus und das hat mich immer sehr fasziniert an ihm, dass er auch für die Menschen dort ist. Es gibt andere Pastoren, auch in Uganda, die nur wegen des Geldes arbeiten zum Beispiel oder die irgendwie andere Ziele haben. Aber er ist wirklich einer, der Jesus lieb hat und mit dem ich auch vieles erleben durfte. Ja, das ist jetzt in einem Gottesdienst, wo er dann predigt. Manchmal kommt es dann auch vor, dass er dann uns fragt oder einen von uns fragt, ob man auch mal einspringen kann. auch die Botschaft bringen kann. Man spricht dann auf Englisch und er übersetzt es dann in die einheimische Sprache Luganda. Was erzählt man da? Ja, Uganda, die lieben Geschichten. Und je einfacher die Geschichte, desto besser. Also am besten irgendwie eine biblische Geschichte, so wie man es in der Kinderstunde erzählen würde, so erzählt man es den Leuten und die Kernbotschaft bezieht man aufs wahre Leben. Und das ist eigentlich so die beste Art, auch das Evangelium weiterzugeben, über Jesus zu reden. Ja, und das haben wir öfters gemacht, immer wieder. Das ist jetzt ein Kinderchor, der da mal gesungen hat. Die Tochter vom Pastor hat den Kinderchor mal organisiert. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie sowas dann sich anhört. Genau, jetzt kommt die zweite Filmsequenz. Also sie singen gerne lange.
Yeah.
Ja, ihr merkt schon, die singen gerne, singen lange und das Gleiche. Und das ist halt deren Art zu singen. Die singen auch Lieder, die wir kennen. Welch ein Freund ist unser Jesus, ist ein ganz bekanntes Lied. Auch andere bekannte Lieder, auch ältere Lieder, die sind da auch bekannt, dadurch, dass die anglikanische Kirche dort damals missioniert hat. Aber eben auch deren eigenen Lieder, und die sind dann eben anders, wie man gemerkt hat. In dem Lied, ich habe vergessen, worum es genau ging, also ungefähr darum, dass wir mit den Engeln singen werden. Aber mehr weiß ich leider nicht, da müsste ich mich informieren. Ja. Genau. Kinder, das ist dann auch ein Bereich, beziehungsweise ein großer Bereich, wo man guten Zugang hat, weil die einfach gerne zur Kinderstunde kommen. Pro Kinderstunde können 60 Kinder zusammenkommen und 50, 60, das ist normal. Und dann geht man zur Kinderstunde. An Weihnachten und Ostern können auch mal 200 da sein. Also die kommen auch gerne und hören sich die Geschichten gerne an, singen die Lieder, sind aktiv dabei. Wie man sieht, ja? Aus den Dörfern, ja, aus der Umgebung. Und da gibt es auch nicht so viel Kinderarbeit, also dann kommen sie auch aus den Nachbardörfern. Ja, und die kennen das einfach und dann kommen sie und die stehen dann morgens dann auf der, vor der Matte und klopfen schon mal und wollen die Trommeln holen. Ja, und dann, wenn der einheimische Mitarbeiter dann da ist, dann nimmt man die Trommeln und geht dann zusammen zur Schule. Also hier, da sind wir in einer nahegelegenen Schule und die Räume sind offen und dort wird dann Kinderstunde gemacht. Ja, das ist jetzt ein Bild zu Ostern. Also das sind jetzt nicht ganz 200, glaube ich, aber schon mehr als 60. Ja, an Weihnachten wird meistens die Weihnachtsgeschichte nachgespielt und an Ostern, da geht es um die Auferstehung Jesu. So, da kommt jetzt die dritte Sequenz. Das ist jetzt dann, das war an einem Palmsonntag, meine ich, wo es draußen geht. Er fragt, worum geht es im Lied? Um Jesus. Sagt er, jetzt singen wir das Lied. Ich bin ein Soldat, auf dem Kind, ein Soldier in der Armee. Man wundert sich, wie die Kinder reinpassen, aber es geht nicht. So, das ist ein Ausschnitt aus einer Kinderstunde. Jetzt komme ich zum letzten Teil, zu dem Teil, wo ich so ein bisschen zusammengetragen habe, worauf du dich, Martin, dich freuen kannst. Es werden herausfordernde Situationen entstehen, aber das ist normal. Aber auch viele schöne, und ich habe gelernt, oder ich habe irgendwann mal einfach lernen müssen, dass es wichtig ist, auf das Gute zu sehen und das nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn man herausfordernde Situationen erlebt. Aber dennoch gibt es vieles Schönes, das man dort, was man dort sehen kann und was man auch genießen kann. Das Bild soll die Gemeinschaft darstellen, also die Mitarbeiter. Vor Ort haben wir ein sehr tolles Team. Und ja, auch wenn die Kultur anders ist, aber das Miteinander, wir hatten ein sehr schönes Miteinander. Ach genau, und hier sieht man nochmal die Dorothy, die Krankenschwester. Also, du wirst sie, wie gesagt, noch kennenlernen. Ja, also einmal das Team, auf das kannst du dich freuen. Dann auch auf verschiedene Begegnungen mit den Menschen, die, was ich dort echt schätzen gelernt habe, ist die Offenheit der Kultur. Die können sofort mit dir reden, egal ob man sich kennt oder nicht. Man fängt sofort an zu reden, ob im Bus oder auf der Straße oder wie auch immer, und ist freundlich zueinander und ist einfach offen und nicht so verschränkt, so nach dem Motto, was will der jetzt von mir? Nee, das kommt in gar nicht in den Sinn, sondern man will einfach offen und freundlich sein. Und das wünsche ich dir, dass du auch Kontakte findest, aber das wirst du, weil die auf dich zukommen werden. Genau. Das ist übrigens Esra, einer unserer Wächter, und mit dem, das ist auch ein Kinderstundenmitarbeiter. Hier bin ich gerade in seinem Garten. Wir essen oder genießen eine Papaya zusammen, die auch sehr lecker ist. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe gerade seinen Hut aufgezogen. Eigentlich hat er immer diesen Hut auf. Und ja, Justice. Hier fahren wir zu einem Fußballspiel. Spielst du lieber Volleyball oder Fußball? Oder? Beides gern, super. Die spielen auch beides gern. Also, ja, das ist ein Volleyballspiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da mit dem Netz ist. Also, wo ich gefahren bin, war die eine Fahnenstange abgebrochen. Ja, und die Frage ist immer, wer repariert es? Und dann wird hin und her diskutiert. Und dann war das Netz weg und so weiter. Naja, aber die spielen sehr gerne Volleyball. Und da lässt es sich wirklich gut Kontakte knüpfen. Und durch den Sport kriegt man die jungen Leute ganz schnell zusammen. Natürlich auch Fußball. Das ist auch, die spielen ganz oft Fußball. Ich glaube, 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall. Ja. Also zum Fußball. Ich meine, das ist ein Fußballfeld und hier geht es einen Weg durch, aber das ist kein Problem. Und irgendwo am Ende sind so Holzpfosten, das ist dann das Tor. Und ja, irgendwo können auch Kuhhaufen rumliegen, muss man halt aufpassen. Aber naja, das Gras muss auch kurz gehalten werden. Irgendjemand muss das ja machen. Ne? Ein Rasenmäher muss es ja geben. Dann zeige ich noch ein paar Naturbilder, worauf du dich auch freuen kannst. In Uganda gibt es nämlich ganz viele Vogelarten. Und das ist ein Vogel. Kennt den jemand zufällig? Das ist ein gelber Vogel hier vorne. Und das ist sein Nest. Vielleicht klingelt es bei jemandem. Das ist nämlich der Webervogel, meine ich, heißt der. Der webt nämlich solche Kugelnester. Und die gibt es auch viele, die sind so gelb und die sind auch ganz laut, also nicht zu überhören. Und die bauen solche Nester. Ist ganz interessant. Ja, da gibt es natürlich auch andere Vögel. Ich bin mir nicht sicher, ob es der lachende Hans ist, aber der hört sich so an. Also es gibt ja die Vogelart lachender Hans, ne? Aber der lacht ganz laut, so. Ja, und der fliegt, die fliegen dann rum, sind so ungefähr so groß. Ja. Dann hört man die immer wieder. Eidechsen, die tun dir nichts, die Einheimischen haben Angst davor, aber die laufen nur weg. Da gibt es die unterschiedlichsten Farben. Also das ist jetzt ein ganz schöner mit einem blauen Kopf und einem blauen Schwanz, gelb und schwarz. Dann hat man auch einen Orangen. Und so weiter. Wir haben denen sogar Namen gegeben, weil wir die immer wieder gesehen haben. Karl Otto, glaube ich, war dieser hier. Ja, also ganz interessante Tiere. Affen gibt es auch, aber die verstecken sich. Wir sind mal auf Affenjagd gegangen, da gibt es einen Wald. Und da haben wir tatsächlich auch ein paar gesehen, aber die verstecken sich. Es gibt andere Stellen in Uganda, wo die eher zu sehen sind. Das ist jetzt ein Columbus Monkey auf Englisch. Columbus Monkey. Ja. So, das hier ist ein Chamäleon. Und was ist das Besondere an Chamäleon? Ja? Sehr gut. Wenn ihr genau hinschaut, das Auge schaut mich gerade an, guckt direkt in die Linse und das Auge schaut jetzt, wo kann es hinlaufen, meinetwegen. Oder? Also das kann die Augen verdrehen, es kann die Augen verdrehen in alle Richtungen und unabhängig voneinander. Das ist das Besondere am Chamäleon. Und es bewegt sich ganz langsam und versucht sich möglichst zu verstecken. Aber zwischendurch sieht man auch solche Tiere. Ach ja, die Frage kommt immer wieder, wie es mit Schlangen ist. Schlangen kommen natürlich auch in Uganda vor. Aber wichtig ist, dass man, also die Einheimischen, die töten jede Schlange, die denen vor die Füße kommt. Egal ob klein, groß, welche Farbe, egal, die wird immer getötet. Und deswegen kommen die bei uns im Dorf eher selten vor. Ich hatte eine oder zwei Begegnungen mit Schlangen, aber es ist so, dass die sich eher dort verkriechen, wo es viel Geröll gibt, wo viele Steine sind und wo es hohes Gras gibt, ne? Und deswegen sind unsere Wächter auch da angehalten, die sind auch unsere Gärtner, das Gras niedrig zu halten. Und die mähen das mit so einem Slasher dann immer ab. Also das Gras wird niedrig gehalten, zwischendurch werden dann auch an den Hecken dann so Gift ausgelegt. Von dem her droht uns eigentlich so gut wie keine Gefahr. Wenn man jetzt aber wirklich in den Wald gehen will oder so, muss man halt ein paar Sicherheitssachen beachten, dass man halt festes Schuhwerk anzieht und dann immer schön stampft und so weiter. Aber die Einheimischen, die kennen das auch. Und wenn jemand eine Schlange erledigt, dann lass es die tun. Also die machen das schon. Ja, die machen das auch ganz gut. So viel zu Schlangen. Ich würde jetzt kein Drama draus machen, muss einfach ein paar Sicherheitssachen beachten. Ne? So, darauf kann sich auch freuen. Das ist jetzt ein voller Einkaufsstand mit, wo fangen wir an? Ja, Bananen natürlich, Melonen, Avocados, die sind so groß wie meine Faust, also wie soll ich es vergleichen, ne? Die sind riesengroß hier vorne, wie eine große Kartoffel und noch größer, also die wachsen da auch. Orangen, Äpfel importieren die aus Kenia. Auch Auberginen und Bohnen, Jackfruit, da kommt gleich nochmal ein Bild dazu, oder Papaya, Orangen. Also das ist eine Papaya-Palme aus dem Garten und die werden groß wie eine Honigmelone. So. Also in deutschen Läden habe ich gesehen, die gibt es eher nur in Kleinformat, aber die gibt es wirklich in Großformat davon, dort unten. Und schmecken sehr süß. Das sind Avocados. Damit kann man auch mehr anfangen, als ich dachte. Und die sind nicht nur geschmackslos, sondern haben auch einen guten Geschmack. Man kann damit gut einen Brotaufstrich machen oder einen Salat. Das ist jetzt eine besondere Frucht, die ich sonst nirgendwo kennengelernt habe. Kennt ihr jemand diese Frucht? Das ist die Jackfruit. Ist so groß wie eine große Wassermelone, hängt aber an Bäumen, also man sollte schauen. Es kann sein, dass mal was runterfällt, aber meistens werden sie vorher abgehackt, weil die Leute mögen oder die lieben diese Frucht. Die ist nämlich sehr, sehr süß, wirklich wie Haribo, so süß ist die, aber hat einen eigenen Geschmack. Und wenn man die aufschneidet, dann sieht das so aus. Da hat jemand mit so einem Panga, also mit so einem Buschmesser, die mal aufgehackt. Und in der Mitte, das Weiße kann man nicht essen, aber das Weiße, es hat da so einen Kleber in sich. Und wenn du mit den Fingern dran kommst, das erste Mal, wollte ich einfach mal rangehen, und dann habe ich das so angepackt, dann hatte ich diesen Kleber an den Fingern und der ging nicht ab. Auch mit Wasser und Seife ging das nicht ab. Bei Wikipedia steht da, dass man es mit Benzin abmachen kann. Aber was ich dann gelernt habe, ist, dass man mit Öl es erstmal einreiben kann und dann ordentlich mit Wasser und dann geht das ab. Aber ansonsten ist es sehr hartnäckig, also besser als Uhu, glaube ich, dieser Kleber. Es ist interessant, was Gott auch in diesen Früchten so alles herstellen lässt. Was man essen kann, ist das Gelbe, was man sieht. Da sind auch die Körner drin und dieses Fruchtfleisch, diese Fruchtummantelung quasi, die kann man essen. Die schmeckt sehr süß. Also ich mache das sehr gerne, ist sehr lecker. Ja. Was du auch erleben wirst, sind Erlebnisse mit Gott. Wenn du dich von ihm gebrauchen lässt. Und das möchte ich mit diesem Bild ausdrücken und kurz zum Schluss auch erzählen, an dieser Begebenheit, was ich mit Gott erleben durfte in einer Geschichte. Und zwar dieser Mann, er heißt Moses, der kam zu uns und war schon beinahe nicht mehr bei Bewusstsein, also der konnte nur noch liegen und dann war er nicht mehr richtig bei uns und es wurde gesagt, dass er blutet und zwar aus der Harnröhre und das schon seit 2 Tagen kontinuierlich und er war ziemlich blass und Afrikaner können auch blass sein, also da muss man halt schauen. Mit der Zeit kriegt man es raus, dann merkt man auch, die Farbe ist anders, aber dann schaut man eher auf die Fingernägel oder hier unter das Augenlid und dann, es war ziemlich deutlich, dass er einiges an Blut verloren hatte. Und er musste halt schnell verlegt werden ins Krankenhaus, weil er halt schon ja, sehr, sehr schlecht dran war. Und dann haben wir ihn in den Krankenwagen. Ich hatte 2 Infusionen dabei, weil auch der Blutdruck sehr niedrig war. Ich habe nicht mehr im Kopf, ich glaube 80 zu 40, sowas. Und ich war dann für ihn zuständig, hinten im Krankenwagen und Christine ist dann halt Auto gefahren. Nach Kampala sind es ungefähr 2,5 Stunden. Und in dieser Zeit muss man schauen, dass er es überlebt. Und wir haben davor natürlich gebetet und dass Gott ihn auch überleben lässt und sind losgefahren. Und dann habe ich die erste Infusion auch laufen lassen und er war dann auch bei Bewusstsein so. Also hat die Augen aufgemacht und um sich geschaut. Aber wir hatten irgendwie nur 2 Infusionen mit. Dann musste ich halt schauen, dass man diese 2,5 Stunden überbrückt. Dann muss ich es halt runterregulieren, dass es nicht so viel läuft. Und dann ist der Blutdruck natürlich runtergegangen. Und dann wurde er ohnmächtig. Und dann der Puls war auch ganz schwach, schnell, aber schwach. Und dann musste ich es mal hochregulieren. Und das war immer so ein Spiel zwischen ohnmächtig sein und nicht ohnmächtig sein und Infusion geben oder nicht. Und nach 2 Stunden, wir waren ungefähr 1/2 Stunde vom Krankenhaus entfernt, war auch die 2. Infusion leer. Also wir hatten nichts mehr zu geben, wir hatten nichts mehr im Auto. Und dann in dem Moment habe ich einfach zu Gott gesagt, ich kann nichts machen, Gott. Ich gebe dir jetzt ihn in deine Hand und bitte dich, dass du ihn durchhältst. Und ich habe dann versucht, noch das Kopfteil runterzumachen, damit möglichst viel, also das Blut, das im Körper ist, das auch im Kopf ankommt und so weiter. Und dann sind wir am Krankenhaus angekommen und taste ich nach seinem Puls. Und in dem Moment macht er die Augen auf und fragt, ob er was trinken kann. Vorher war er nie so bei Bewusstsein, also er war nie so wach. Und plötzlich in dem Moment, wo wir am Krankenhaus angekommen sind, wo man eigentlich denken würde, er ist kurz davor zu sterben, schlägt er die Augen auf und fragt nach Trinken. Und wir haben ihm natürlich was gegeben, was wieder gut für den Kreislauf ist. Und er hat es überlebt, Gott sei Dank. Er wurde im Krankenhaus behandelt, kam nach, ich glaube, einer Woche wieder, hat sich auch bedankt für das, dass wir ihn verlegt haben. Aber ja, letztendlich konnten wir nur Gott danken, dass er ihn durchgebracht hat. Und das war auch so eine Situation, wo ich einfach Gottes Handeln ganz aktiv gespürt habe. Und solche Situationen kommen vor, wo man dann eher auf Gott angewiesen ist. Also in Deutschland hat man eher so eine Maximaltherapie, da kann man so vieles machen, in Uganda halt nicht. dann lernt man mehr zu beten. Aber das ist auch wahrscheinlich gut so. Und ich wünsche dir, dass du auch Dinge mit Gott erlebst und das wirst du auch tun. Genau. Darauf kannst du dich freuen. Ja. Nicht zu vergessen sind die Kinder. Die vermisst man, wenn man zurückkommt. Die laufen einem entgegen und ja, haben ihren Spaß am Fotografieren. Das ist deren Spielzeug. Ja, somit bin ich dann auch am Ende meiner Präsentation angekommen. Gibt es zunächst Fragen aus der Mitte oder? Ja, doch, meistens nachmittags, abends. Morgens sind sie meistens auf dem Feld. Aber ich muss sagen, ich kenne deren genauen Arbeitsablauf jetzt auch nicht so genau, weil zur Erntezeit sind sie voll im Einsatz. Da können sie den ganzen Tag nichts anderes machen als ernten. Und so, auch wenn sie jetzt pflanzen müssen, dann sind sie auch den ganzen Tag beschäftigt. Aber wenn jetzt die Arbeit getan ist und jetzt nur so ein bisschen Unkraut zupfen müssen und so weiter. Nee, also die müssen schon sich um ihre Felder kümmern, das schon. Aber wenn sie Zeit haben und zeitweise haben sie echt Zeit oder sie nehmen sich die Zeit, ich weiß nicht. Gerade abends, dann spielen sie bis in die Nacht hinein. Ja. Ja?
Also wie so ein Spielabend im Casino.
Ja. Der Vorteil ist, dass sie miteinander spielen und nicht gegen einen Computer. Ja, aber... Ja?
Habt ihr auch mit AIDS Probleme da? Und wie ist das doch in dem Land?
Ja, AIDS ist ein ganz großes Thema in Uganda beziehungsweise in Afrika überhaupt. Deswegen wird es im Tropenkurs auch ganz intensiv behandelt. Ne? Also wir hatten es damals, glaube ich, mindestens eine Woche, wenn nicht sogar zwei. Also es wird ganz intensiv behandelt, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Die AIDS-Rate ist in Jahr 2015, meine ich, oder 2014, sogar etwas gestiegen, also die Neuinfektionsrate, obwohl ganz große Programme da aufgezogen werden von den Amerikanern. Auch in unserem Health Center gibt es einmal im Monat eine Klinik, das heißt, dort kommen Mitarbeiter von extern und die Patienten, die HIV haben, die kommen dann dahin und bekommen ihre Medikamente und werden aufgeklärt. Und die müssen eigentlich jeden Tag eine Tablette schlucken, Cotrimazole. Und wenn sie den Anweisungen folgen, dann können sie damit echt gut leben, auch viele Jahre leben. Dann haben sie auch eine gute Überlebenschance. Und da können die sogar Kinder bekommen. HIV-Mütter können auch Kinder gebären, ohne dass die Kinder angesteckt werden, wenn die sich an den Regeln halten. Das Problem ist eben die Kultur und das Verständnis. Oft ist es so, dann, wenn sich jemand angesteckt hat, ja, durch, weiß ich nicht, das wechselnden Geschlechtspartner. Also das ist leider häufig auch so das Problem, dass ein Mann untreu wird oder so. Und dann steckt er sich an. Ja, und dann kommen sie erst, wenn sie Probleme haben. Meinetwegen eine ganz dubiose Erkrankung, ein Herpes-Zoster, also wenn sie so eine Viruserkrankung, das ist wie Gürtelrose, ne, sagt man es auch im Volksmund. Wenn sie es haben, dann denkt man schon, kann das sein? Weil es kommt ja nicht so häufig vor. Entweder hat der Mensch extrem Stress oder das Immunsystem ist kaputt oder irgendwie gestresst und dann kommt es häufig vor. Oder wenn sie zum Beispiel einen Pilz im Rachenbereich haben, das ist eigentlich so unnormal, dann kommen sie zu uns, wenn es denen wirklich dreckig geht und dann werden sie aufgeklärt und man versucht wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sie sich mit der Krankheit identifizieren. Weil manche, die wollen es gar nicht wahrhaben. Und dann sagen sie, ach komm, lass mich in Ruhe. Und wenn sie es dann einsehen und dann die Therapie und die Medikamente nehmen, dann geht es ihnen tatsächlich besser. Das Problem ist, dass sie dann denken, oh, mir geht es jetzt besser. Dann brauche ich ja keine Medikamente mehr. Und dann geht es wieder zurück. Das ist dann halt so ein Hin und Her. Und Da machen die einheimischen Mitarbeiter echt eine gute Arbeit, denen das immer wieder deutlich zu machen und immer wieder zu sagen. Und das ist eine langwierige Arbeit und auch Prävention, also die Übertragung von der Krankheit, das ist auch eines der größten Themen in Afrika und Uganda. Ja.
Ja? Auf der Station gibt es aber jetzt keinen Arzt. Also ihr habt wirklich die volle Verantwortung in der Diagnose und in der Behandlung.
Ja, also in Uganda ist es generell so, dass es wenig Ärzte gibt und die sitzen meistens im Distriktkrankenhaus, also in größeren Krankenhäusern. Und die medizinische Versorgung auf dem Dorf wird dann von Krankenpflegern und Krankenschwestern übernommen. Die sind dementsprechend auch ausgebildet und haben auch offiziell diese Verantwortung. Ja.
Was sind so die häufigsten Diagnosen oder die häufigsten Beschwerden?
Da kommt es drauf. Also die Frage war, welche sind die häufigsten Diagnosen oder Beschwerden? Malaria gehört dazu. Da hängt es noch davon ab, ob es jetzt Regenzeit ist oder nicht. In der Regenzeit gibt es mehr Stechmücken, das heißt mehr Malaria. Ganz häufig auch Kinder mit Durchfall. Durchfall ist auch die dritthäufigste Todesursache bei Kindern in Uganda. Deswegen, und das ist auch sehr leicht zu behandeln, deswegen die auch einen starken Schwerpunkt darauf gesetzt haben, die Mitarbeiter, die medizinischen Mitarbeiter in Uganda dementsprechend auszubilden, dass sie das verhindern. Also der Staat selbst. Sonst Bronchitis, irgendwelche Erkältungserkrankungen, das kommt häufig vor. Aber auch Bluthochdruck bei älteren Patienten oder Diabetes gibt es auch. Ja.
Ja? Wie weit sind die anderen Mitarbeiter, also die einheimischen Christen oder Nicht-Christen? Oder wie geht das da?
Das sind Christen. Also das Health Center, die Gesundheitsstation, obliegt der Church of Uganda, das ist die anglikanische Kirche. Man braucht einen Partner, einen kirchlichen Partner, entweder die katholische, die anglikanische Kirche oder eine muslimische Einrichtung. Damals hat man sich für die anglikanische Kirche entschieden. Und die Mitarbeiter sind teilweise, also sind alles Christen. Eine Katholikin haben wir dabei, muss ich sagen, die Christine, aber von ihr, also muss ich sagen, ich war selbst von ihrem Glauben beeindruckt, obwohl ich, mit dem Katholizismus ist halt so eine Sache, aber von ihrem praktischen Glauben, wie sie an Jesus glaubt und es dann auch weitergibt, davon war ich beeindruckt. Ja, der Rest ist meistens von der katholischen Kirche oder von einer Freikirche, da gibt es viele private Freikirchen. Ja.
Ja. Aber alle anderen, wie ist das da?
Also einerseits wächst das Haar wirklich nicht so sehr. Es dauert sehr lange, bis es eine entsprechende Länge hat. Und zweitens ist das Haar sehr dicht und birgt auch Gefahren für irgendwelche Infektionen, für Läuse und für Pilzinfektionen. Deswegen wird es immer kurz gehalten und da beugt man halt diesen Krankheiten vor. Das ist dann so bei denen.
Ja? Zur Wasserversorgung noch eine Frage. Hättest du uns die Wasserversorgung für die Dorfbevölkerung gezeigt, dachte ich?
Ja.
In eurer Station habt ihr sicherlich Brunnen.
Auf dem einen Foto, das war da nicht zu sehen, wir haben Wassertanks. Wir sammeln Regenwasser. Das Regenwasser wird dann gefiltert und wir haben so spezielle Keramikfilter und ist dann auch nutzbar. Ja, also mit Regenwasser arbeiten wir.
Also doch Oberflächenwasser.
Mhm, ja.
Ja. Wie ist das Land Uganda als großes, religiös geprägt?
Ja, die Menschen sind im Durchschnitt sehr religiös.
Was gibt es da für einen Glauben oder was? Wie sind da die Vorteile?
Ja, die meisten sind christlich oder nennen sich christlich. Dabei sind die Anglikaner und die Katholiken ungefähr gleich auf. Ich glaube jeweils 30%, aber so genau weiß ich jetzt nicht. Aber ungefähr gleich auf. 15-20% sind Muslime. Und dann gibt es noch die frei oder die charismatischen Kirchen, die Pfingstlergemeinde, Gemeinden und dann auch die Atheisten, beziehungsweise die Naturreligionen. Da ist es, aber die Grenze ist sehr, sehr schwammig, weil leider auch viele, die sich christlich nennen oder sich einer Kirche zugehörig fühlen, mit den Naturreligionen auch kooperieren und auch daran glauben. Wenn man wirklich von Wiedergeborenen, von echten Christen reden will, ich weiß nicht, da kann man schlecht Zahlen nennen. Selbst in anglikanischen Kirchen, da gibt es Pastoren, wo ich mir denke, also, weil es da nur um Geld geht und dann haben sie verschiedene Frauen, also ich weiß nicht.
Es ist jetzt nicht so, dass jetzt auch Geisterglaube im großen Vorhaft bedeutet, dass diese Medizin immer konkurriert?
Die gibt es. Aber die sind sehr subtil, die sind sehr im Untergrund, auch in der Wende. Und erst mit der Zeit habe ich davon erfahren, also es wird noch nicht darüber gesprochen, und mit der Zeit habe ich dann davon erfahren, dass es halt diese Medizinmänner gibt, auch teilweise durch Patienten. Da kommt ein Kind, das hat dann so ein paar Ritze im Bauch, und dann fragt man sich, woher kommt das, und dann drucksen die Leute rum, und dann, naja, stellt sich heraus, dass die Eltern beim Medizinmann waren, und ja, das gibt es schon. Ja. Aber sogar Leute, die in die Kirche gehen, die gehen ja eher nachts, also wenn die keiner sieht, gehen sie halt auch zu den Medizinmännern. Das ist so verankert halt. Ja.
Ja? Und das Impfprogramm und auch die Registrierung von Patienten, ist das jetzt eure Erfindung oder ist das ein staatliches System, die das
Das ist ein absolut staatliches System und das ist auch gut so, weil es auch die Aufgabe des Staates ist, für ihre Bevölkerung in dem Maße zu sorgen. Das können wir nicht verantworten oder das können wir auch nicht übernehmen. Aber es läuft ziemlich gut. Meistens gibt es die Impfstoffe auch, also sind die vorrätig. Wir holen dann diese Impfstoffe und sind dann für unseren Bereich verantwortlich, dass die Kinder geimpft werden. Und da gibt es halt das Programm, dass wir dann halt in dem jeweiligen Dorf dann auch eine Person haben, die dann die Ankündigungen macht, die das ganz Organisatorische regelt. Die werden auch dementsprechend entlohnt. Und dann kommen auch die Patienten oder die Mütter kommen mit den Kindern. Und wenn sie eine Karte haben, dann sind sie bei uns auch registriert. Also wir haben ein großes Buch, wo alles registriert ist. Und wir müssen Statistiken führen. Das heißt, der Staat will auch wissen, was wir machen, wie viel wir verbrauchen, wie viele Kinder geimpft wurden. Und dann haben wir auch Statistiken jedes Jahr, wie es sich entwickelt. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Foto. Du hast ein Foto mit einem... Ist das der Wachmann? Ist das Schutz vor wildem Tier, der ein Gewehr umhängt?
Ja, das ist ein Wachmann. Und ich habe das einfach hingelegt, weil man solchen Leuten auch immer wieder begegnet. Im Alltag, besonders in der Stadt. Jetzt nicht auf dem Dorf, aber in der Stadt ist es so, dass jeder Supermarkt einen Wachmann hat.
Also ist
das kein Jäger? Nee, ist ein Wachmann. Und das ist ein Wachmann von einem Krankenhaus. Ich habe da gerade mein Anerkennungspraktikum gemacht. Und naja, dann stehen sie da mit der Flinte und müssen ja auch irgendwie erkennbar sein und Autorität haben. Das, ja. Wilde Tiere, in welchem Sinne?
Also ich meine jetzt so bösartig.
Also ich würde mich jetzt nachts nicht unbedingt draußen im Busch bewegen, wegen der Schlangen. Das würde ich nicht machen. Aber sowas wie Löwen, Leoparden, die wurden besonders in den Gebieten, wo viele Menschen wohnen, wurden sie einfach verdrängt. Menschen, also die Leute, die Einheimischen, die munkeln gerne und da wird viel gesprochen und was weiß ich. Naja, aber meistens gibt es diese wilden Tiere in den Safari-Parks und besonders Elefanten und diese großen Tiere, die sind fast nur dort zu finden. Ja. Da war noch eine Frage. Ja, ich weiß leider nicht den Namen, muss ich sagen. Aber ich kann gerne was dazu sagen. Das ist ein ganz besonderer Baum. Der blüht, also er hat immer so seine Zeiten. Zuerst kommen Blätter raus, dann ist er ganz grün und dann fallen die ganzen Blätter ab und dann kommen diese roten Blüten raus und dann ist der Baum voll von irgendwelchen Insekten und Bienen und so weiter, die dort ihren Nektar sammeln. Und dann fallen die Blüten ab und dann sieht er aus, als ob er tot ist, also so richtig trocken. Und es gibt immer so diese Zeiten, das wechselt sich immer ab. Und der hat noch eine Besonderheit, die Rinde hat so Dornen, also wie bei der Rose hat auch die Rinde so Dornen. Ich weiß nicht warum. Bei den Einheimischen ist der Baum nicht beliebt, weil in ihrem Aberglauben ist es ein böser Baum, weiß nicht, weil da tote Hunde vergraben werden unter diesem Baum und dann glauben sie irgendwie, dass der Geist vom Hund da ist. Ich weiß nicht genau. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber es ist ein schöner Baum. Ich mag den auch ganz gerne im Garten. Ja? Puh, gute Frage. Die spielen hauptsächlich Mensch, ärgere dich nicht. Stimmt, einen Billardtisch gab es. Aber dafür müssen sie zahlen. Aber das spielen sie auch zwischendurch, ja. Billard. Oder die gehen Fußball gucken. Mittlerweile gibt es da auch so ein Kino und da wird die Premier League übertragen. Oder die Weltmeisterschaft auch. Da gibt es einen Fernseher und dann der ganze Raum ist voll grölender Fans. Das mögen sie auch ganz gern. Ansonsten Sport. Fußball. Ja.
Wie gut ist denn die Sprache? Wie hast du dich eingefunden? Hast du mit den Kindern verstanden und hast du dann auch am Ende alles verstanden?
Ja, die Sprache. Also in Uganda wird Luganda gesprochen und Luganda ist die Sprache der Buganda. Also das ist immer zu Verständnis. Buganda ist dann der Stamm in Zentraluganda. Ja, mit der Sprache ist es so, dass man mittlerweile gut mit Englisch durchkommen kann, gerade bei den jungen Leuten. Daher liegt es an einem selber, wie viel man lernen möchte. Und auch im Health Center wird man eher übersetzt. Und ich habe eher zum Ende hin habe ich mich bemüht, mehr zu lernen. Und die freuen sich sehr darüber, wenn du was lernst. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, weil die Sprache ein eigenes System hat. Also hier in Europa haben wir Spanisch, haben wir Englisch, haben wir Französisch, Deutsch. Und die sind vom Satzbau und vom Charakter doch sehr ähnlich. Aber wenn du jetzt Chinesisch nimmst, das hat einen ganz anderen Charakter. Oder die afrikanischen Sprachen haben halt einen ganz anderen Satzbau, Charakter und mit Präfixen, Suffixen. Und ich habe es versucht, ein bisschen zu lernen, aber um die Theorie zu verstehen, das ist auch noch nicht so richtig aufgearbeitet. Es gibt ein englisches Buch vor Ort, wonach man es lernen kann. Aber so ein System dahinter zu finden, das ist für uns Europäer erstmal schwierig. Was die uns sagen, also ich hatte auch ein paar Mal eine Luganda-Lehrerin gehabt, die hat gesagt, versuch aber zu reden. Sie hat sich vor mich hingestellt und einfach losgeplappert. Ich habe nichts verstanden, aber naja, das ist halt die beste Methode, dann einfach auf dem Dorf und dann zu fragen. Und die erklären es dir liebend gerne, also wenn du fragst. Letztendlich habe ich dann simple Sätze bilden können. Ich habe mich vorstellen können, erklären können, wo ich herkomme, was ich mache, auf dem Markt verhandeln können, so dass einfach ist. Ne? Aber da hängt es halt davon ab, wie engagiert man ist und wie interessiert man ist. Ja.
Stell dich doch mal vor.
Kale. Ja. Kale Nse, Viktor Braun, Nse Musau, Mbera Bielefeld, Kakati, Njagala, Pilau, Njagala, Matoke. Also ich habe jetzt erzählt, wo ich herkomme, wie ich heiße, was ich beruflich mache. Semusau, das heißt, ich bin Krankenpfleger oder Arzt, das ist alles das Gleiche für Sie. Sagst du nicht so. Deswegen, ja, und da habe ich noch gesagt, was ich gerne mag zu essen, dass ich Reis mag und Bananen. Ja. Wer noch?
Wie ist die mit Drogen?
Drogen, Haschisch, wenn es jemand selber anbaut, dann schon. Also es gibt in der Stadt auch immer wieder Leute, die dann auf Drogen sind. Aber Alkohol ist das größte Problem. Und wenn jemand Drogen nimmt, dann ist er ganz abgestürzt. Aber das ist dann so Haschisch, was sie sich dann selbst anbauen. Oder Kleber schnüffeln oder sowas. Ja.
Dann vielen Dank dir, Viktor. Ja, war auch, also wir haben ja schon so manches gehört, immer wieder, aber war auch für mich viel Neues dabei. Ich habe das sehr genossen, den Vortrag. Ja.
Ich hoffe, dass es dir nicht Angst gemacht hat, sondern eher, das ist okay. Gut.
Ja. Nee.
Uganda ist ein schönes Land und du kannst dich echt drauf freuen.
Ja. Ja. Danke dir. Ja. Ich habe noch ein Lied. Das ist die 396, was wir so festen Händen halten.
Jesus, wir wollen dir am Ende dieses Abends von ganzem Herzen danken, dass der Viktor bei uns sein konnte und dass er sein Uganda-Jahr mit uns so bildreich, fröhlich, einladend geteilt hat. Hab dafür vielen Dank und wir wollen dich von Herzen bitten, Herr Jesus, dass wir, die wir es hören durften, das lebendig in unseren Herzen behalten können. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir ja den Martin das Jahr über, wo er dann dort sein wird, begleiten können in unseren Gedanken, in unseren Gebeten. Danke für die Eindrücke, die wir bekommen durften. Und ja, es ist einfach unser Wunsch, dass du den Martin begleitest. Darüber sind wir auch sehr froh, dass wir das wissen dürfen. Ja, und dass du ja, uns lebendig daran teilnehmen lässt. Danke für die Eindrücke, die wir da heute erhalten durften. Segne du auch den Viktor. in seinem Studium jetzt und segne ihn dafür, dass er die Zeit für dich dort investiert hat. Amen.
Amen.
Ja, dann sind wir am Ende. Ja, wir sind am Ende angekommen. Auf jeden Fall, der Victor hat noch ein paar Bilder mitgebracht. Die liegen am Ausgang an dem Tisch. Die sind, glaube ich, selbsterklärend. Daneben ist noch ein Plakat. Das habe ich nicht für heute Abend gemacht, sondern für die Aussendung bei Siegen vom DMET. Aber ich habe es nochmal aufgehangen, weil ich habe es ja und dachte, das ist vielleicht mal ganz interessant. Und draußen steht ein Stehtisch, da hat die Christa Pohle Marmelade gemacht. Ich weiß gar nicht, was ist das genau? Quitten-Gelee, ne?
Quitten mit Himbeeren.
Ja.
Die Quitten sind aus dem Gemeindegarten. Und das will ich nicht für mich festhalten, sondern habe gesagt, machst du mal einen Lehrkurs und das Geld kann dir zu gut kommen.
Ja, danke schön. So eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. Dann wünsche ich euch einen guten Heimweg und bis morgen zum Aussendungsgottesdienst.